Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei in uns lebendig. Amen. Ich lese nochmal den Predigttext. Da kamen Pharisäer und fragten ihn, darf sich ein Mann von seiner Frau scheiden lassen? Damit wollten sie Jesus auf die Probe stellen. Jesus antwortete, was hat euch Mose geboten? Da sagten die Pharisäer, Mose hat erlaubt, dass ein Mann seiner Frau eine Scheidungsurkunde ausstellt und sie wegschickt. Jesus erwiderte, nur weil ihr euer Herz gegen Gott verschlossen habt, hat Mose euch dieses Gebot gegeben. Aber von Anfang an der Welt hat Gott die Menschen als Mann und Frau geschaffen. Deshalb verlässt ein Mann seinen Vater und seine Mutter und verbindet sich mit seiner Frau. Die zwei sind dann eins mit Leib und Seele. Sie sind also nicht mehr zwei, sondern ganz eins. Was Gott so verbunden hat, soll der Mensch nicht trennen. Liebe Gemeinde, die Worte Jesu zur Ehe und Ehescheidung, die wir eben gehört haben, lassen an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig. Nehmen wir noch die Bergpredigt zur Hilfe mit ihrer Antithese zur Ehe. So heißt es da, ihr habt gehört, was gesagt worden ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, jeder, der eine Frau ansieht, um sie zu begehren, hat schon Ehebruch begangen. Für mich wird deutlich, diese Verschärfung des Verbots des Ehebruchs zeigt uns, in diesem Sinne sind wir schuldig, sowohl Männer als auch Frauen. Denn es soll ja auch vorkommen, dass Frauen Männer begehren mit begehrlichen Blicken und dann läuft das Kopfkino ab. Wir sind also angewiesen auf Gottes Barmherzigkeit. Wenn wir als Gemeinde, als Kirche für unsere Gesellschaft ein Gesprächspartner sein wollen, auch außerhalb, ich sag mal, der frommen Blase, dann ist es wichtig, einfach mal zu gucken, wie Partnerschaften heute gelebt werden. Die Wirklichkeit sieht so aus. Viele Menschen entscheiden sich heute für eine Partnerschaft ohne Trauschein. Die meisten Paare leben mehrere Jahre zusammen, bevor sie heiraten. Oder eben auch nicht. Und beide hatten in der Regel vorher mehrere Sexualpartner. Die Tora verbietet so etwas. Kein Sex vor der Ehe. Und innerhalb der Ehe, Jesus sagt, schon das Begehren eines anderen Frau ist Sünde. Das ist insbesondere dramatisch für die Frauen. Sie wurden bei Ehebruch verurteilt. Steinigung war ihr Los. Nicht so für die Männer. Sie konnten einen Scheidungsbrief ausstellen. Nicht nur bei Ehebruch, sondern auch sonst, wenn ihnen das Verhalten der Frau nicht gefiel. Ich bin froh, dass wir dabei sind, das alttestamentarische Patriarchat zu überwinden. Ich bin froh, nicht alles, was in der Bibel steht, ist normgebend für heute. Jesus hebt ja das Gesetz der Steinigung nicht auf. Er verhindert aber den Vollzug. So schreibt der Evangelist Johannes von einer Konfrontation Jesu mit den Schriftgelehrten. Da sagt er, wer von euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Daraufhin findet die Steinigung nicht statt. Alttestamentarisch werden uns zum Thema Ehe folgende Geschichten berichtet. Denken Sie an den größten König Israels, an den König David. David begehrte Bathseba, die Frau des Uria. Es herrscht Krieg. Um Uria loszuwerden, schickt David ihn an die vorderste Front, wo die Wahrscheinlichkeit am größten war, dass er ums Leben kommt. Und so geschah es auch. Der spätere König Salomo ging aus dieser Ehe Davids mit Bathseba hervor. Dieser übertrieb es reichlich und hatte nach der Erzählung im Buch der Könige 700 fürstliche Frauen und 300 Nebenfrauen. Ich glaube nicht, jede Zahl in der Bibel muss man wörtlich nehmen. Auch Salomo wäre überfordert, seinen Ehepflichten nachzukommen. Zurück zu David. Nach jüdischem Recht hätte er als Mörder und Ehebrecher zum Tode verurteilt werden müssen. Aber, das ist jetzt das Wesentliche, Gott vergibt ihm. Mir wird an solchen Erzählungen deutlich, wir scheitern am Gesetz. Aber Gottes Barmherzigkeit ist größer als das Gesetz. Aus dieser Barmherzigkeit leben wir alle. Nicht aus unserer Gerechtigkeit. Die Bibel ist nicht blind für menschliches Versagen. Sie schildert von der ersten Seite an sehr nüchtern und ehrlich gescheiterte Familien- und Paarbeziehungen. Gott hat kein Problem damit, den Menschen in diesen kaputten Beziehungen zu begegnen, ihr Leben zu segnen und zum Guten zu wenden. Das sollten wir uns als Christinnen und Christen vor Augen halten, wenn wir mit unseren Idealvorstellungen einer christlichen Ehe anderen Menschen das Leben schwer machen. Auch da, wo gleichgeschlechtliche Partnerschaften gelebt werden. Zwei Frauen erzählen von ihrer Beziehung. Sie lieben sich. Sie teilen ihr Leben. Sie sind glücklich miteinander und stehen füreinander ein. Sie trauen sich sogar, öffentlich zueinander zu stehen, obwohl sie von vielen verurteilt werden. So auch von uns. Eine sagt, am liebsten würden wir heiraten. Das ist seit 2017 möglich. Die andere, ich hoffe, wir schaffen das, unsere Liebe zu erhalten. Ich hoffe, dass wir nicht unter dem Urteil der anderen zerbrechen. Zum Glück haben wir Freunde und Freundinnen, die zu uns stehen. Liebe Gemeinde, wie geht es uns, wenn wir diesen Menschen zuhören? Fühlen wir mit? Oder merken wir, dass unser Herz hart wird? Was ist denn richtig und was ist falsch? Was entspricht denn dem Willen Gottes? Um diese Frage geht es im heutigen Predigttext. Und sie wird offen bleiben, weil unterschiedliche Positionen aufeinander stoßen. Die Bibel fasst das Geheimnis einer Beziehung zwischen Mann und Frau schon auf den ersten Seiten so zusammen. Das erklärt, warum ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlässt und sich an seine Frau bindet und die beiden zu einer Einheit werden. Das ist die Grundmelodie für das, was Juden und Christentum unter einer Ehe verstehen. Das Zusammenspiel der Geschlechter und ein Neuanfang abseits der Ursprungsfamilien gehören zu dieser Melodie. Verbindlichkeit und Einheit sind weitere grundlegende Akkorde. Was mit Verbindlichkeit gemeint ist, ist schnell erklärt. Hier geht es um den rechtlichen Rahmen, sozusagen das Standesamt. In der Lebens- und Glaubenswelt des alten Orients und der Antike war klar, dass ein Trauschein dazugehört, wenn ein Mann und eine Frau zusammenleben wollen. Klar war außerdem, dass eine solche Beziehung auf Dauer angelegt war, bis dass der Tod euch scheide. Das Zweite, was angesprochen wird, ist die Einheit. Und da geht es natürlich um Sex, um das körperliche Einssein, aber eben nicht nur. Die Bibelausgabe Hoffnung für alle deutet mit ihrer Übertragung des Verses an, dass damit mehr gemeint ist. Dort heißt es, darum verlässt ein Mann seine Eltern und verbindet sich so eng mit seiner Frau, dass die beiden eins sind mit Leib und Seele. Ich glaube, in diesem Einssein von Leib und Seele kommen wir dem Geheimnis der Ehe näher. Der rechtliche Rahmen bildet das äußere Gefüge. Er soll beiden Partnern und möglichen Kindern als sichere Grundlage für das gemeinsame Leben dienen. Aber dieser Rahmen sagt ja nichts daraus, darüber aus, wie diese Beziehung gefüllt wird. Hier sind beide Partner gefragt. Nur durch ihren gemeinsamen Einsatz entsteht die dauerhafte und unzertrennbare Einheit, nach der wir uns als Menschen in einer Partnerschaft letztlich sehnen. Das macht Spaß und ist erfüllend, wenn es gerade gut läuft. Es ist aber auch ein gutes Stück Arbeit an sich selbst und der Beziehung, wenn der Alltag und zwei unterschiedlich gestrickte Persönlichkeiten aufeinanderprallen. Nebenbei bemerkt, auch Familie, tiefe Freundschaften und die Kirche als Gemeinschaft von Christinnen und Christen sind solche Ankerorte für die Seele. Denken Sie an die Predigt zum Thema Singles. Jedem Einzelnen wollen wir vermitteln, du bist aufgehoben, jemand sorgt sich um dich, du bist wichtig für uns und wir begleiten dich. Wir lieben dich und prägen dich so, wie du uns liebst und prägst. In einer Ehe, auch unter Gleichgeschlechtlichen, findet das alles noch einmal verdichtet wie unter einem Brennglas statt. Jeden Tag neu bis zum Lebensende. Die Ehe ist von Anfang an ein tiefes biblisches Bild für Gemeinschaft zwischen Gott und Mensch, für seine Liebe und Treue zu uns Menschen. Gott gibt dem Menschen das Sinnbild der Ehe als ein geistliches Leitbild mit auf seine Lebensreise. Der Mensch soll verstehen, wie Gott ist und wie er sich Beziehung vorstellt, die zwischen Gott und Mensch und die zwischen Mensch und Mensch. Die Ehe ist das fehlerhafte und doch gut nachvollziehbare Miniaturbild dieser unverbrüchlichen Treue. Gott vergleicht sich in den biblischen Texten des Alten Testaments immer wieder mit einem Bräutigam. Das Volk Israel ist die Braut. Sie wird von Gott von ganzem Herzen geliebt, ist ihm aber immer wieder untreu und geht mit anderen Göttern sozusagen fremd. Gott wiederum ringt um ihr Vertrauen, möchte einen Neuanfang für die Beziehung. Das Bild des Hochzeitsfestes zwischen beiden wird dabei zur ultimativen Hoffnung und Vorfreude auf die Ewigkeit. Dort endlich leben Gott und Mensch in einer so engen und unkaputtbaren Beziehung zusammen, wie es für Mann und Frau in der Ehe sein sollte. Ich will auf diese biblische Hoffnungsvision nicht verzichten und sehe natürlich auch die Realität, dass ca. 35% aller Ehen geschieden werden und gescheiterte Ehen stehen dann neben solchen, die es auf dem Papier noch gibt, bei der sich aber die Partner längst auseinandergelebt haben. Dazu: Ein Mann erzählt von seiner Ehe. Verzweifelt hat er um diese Ehe gekämpft. Vergeblich. Ich habe gemerkt, sagt er, dass ich selber vor die Hunde gehe. Es war, als müsste ich mich aufgeben, wenn ich in dieser Ehe bleiben würde. Körperliche Beschwerden begannen. Ich fürchtete auch um meine Gesundheit. Dennoch habe ich es um der Kinder willen lange ausgehalten und vieles versucht. Vergeblich. Schweren Herzens habe ich mich zur Trennung entschlossen. Muss ich jetzt davon ausgehen, dass die Kirche mich verurteilt? Dass Jesus mich verurteilt? Ich möchte glauben können, dass ich angenommen bin mit meinem Leben, obwohl ich gescheitert bin. Aus meiner Überzeugung sage ich, ja, du bist bei Christus angenommen. Und das ist auch leider Wirklichkeit. Es gibt Missbrauch in der Ehe, Intrigen und Machtspiele. Und ja, da, wo Menschen innerhalb der Ehe missbraucht oder misshandelt werden, kann die Scheidung notwendig sein, um diesem Missbrauch ein Ende zu setzen. Allemal, wenn Kinder von Missbrauch betroffen sind. Dazu zählt auch psychische Gewalt. Vergewaltigung in der Ehe ist erst seit 1997 strafbar. Was stellen Sie sich, was stelle ich mir unter einer gelingenden Ehe vor? Die Antworten werden verschieden ausfallen. Ich kann es nur persönlich sagen, Sie müssen Ihre Antwort hier finden. Für mich gilt, es geht um ein Zuhause, um ein Angenommensein für mich als Person, mit meinen Stärken und mit meinen Schwächen, um das Zusammenstehen in Krisen, um das Teilen gemeinsamer Werte. Die Ehe soll jedem Menschen in dieser komplexen und unsicheren Welt ein Stück Heimat schenken. Sie sollte mit Gottes Hilfe ein Bund fürs Leben sein. Und auch das gehört dazu. Es gibt, glaube ich, keine Ehe, die nicht auch in Krisen gerät. Hilfe von außen kann eine große Hilfe sein, auch um auszuloten, was wir an eigenen Prägungen und Vorbelastungen mit in die Ehe hineinbringen. Wir heiraten ja auch immer das familiäre Gegenüber des Partners. So wurde er, so wurde sie geprägt. Das Geheimnis der Ehe, dieser göttlich-menschlichen Institution, erschließt sich uns nicht von selbst. Wir brauchen göttliche Nachhilfe, um ihm auf die Spur zu kommen. Das bleibt ein lebenslanger Lernprozess, aber einer, der sich lohnt. Zum Schluss möchte ich Ihnen die Erfahrung eines älteren Ehepaars erzählen. Sie sind über 50 Jahre verheiratet. Sie wirken zufrieden miteinander. Auf die Frage, was denn das Geheimnis ihres Glücks sei, schauen sie sich lange an. Dann sagt er, wir lassen uns gegenseitig spüren, dass wir uns achten. Sie sagt, wir haben gelernt, uns gegenseitig mit unseren Grenzen anzunehmen. Wir können einander nicht alles geben. Auf die Frage, ob es auch Krisen und schwere Zeiten gegeben habe, sagen beide ja. Sie meint, es kam vor, dass wir uns sehr verletzt haben. Ja, und dann ist es wichtig, einander Zeit zu geben, versuchen zu verstehen und zu verzeihen. Sie, es gab auch Momente, in denen einer von uns an Trennung gedacht hat. Mal ich, mal er. Er, zum Glück haben wir es nicht getan. Sie, dass wir verlässlich aneinander gebunden waren, das war gut für uns. Die Ehe hat unsere Liebe geschützt. Diesen Schutz der Liebe Gottes erbitten wir. Gott segne uns mit der Zuversicht dieses Paares und anderer Lebensformen, die unter Gottes Segen stehen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alles, was wir verstehen, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.